Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Freut mich, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Und ich habe im Vorfeld mir ja sehr intensiv den Kopf leider zerbrechen müssen, weil wir haben ja gesagt, mit Tenniscoaches, mit Tennisunternehmen und der heutige Podcast-Gast, der Ronny, ja, er fällt eigentlich nicht wirklich in ein richtiges Raster rein und bin dann auch nach Rücksprache mit ihm auf die, ja, meine Idee gekommen. Er ist für mich ein Tennisbotschafter. Er hat auch einen leichten Touch in den Tennistrainer rein. Warum? Das werden wir später auflösen. Und in dem Sinn erstmal herzlich willkommen, lieber Ronny. Freut mich, dass du in meiner Podcast-Folge heute mit dabei bist.
Moin, hi.
Ganz
Ja.
kurzes Moin, sehr gut. Das ist aus dem hohen Norden. Das ist immer kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Das ist geil. Das liebe ich an euch Nordländern.
Steht auch auf meinem Blog. Moin, auf der Startseite.
Hast du auf dem Blog, hast du Moin drauf?
Ja.
Okay, gut. Bringe mal kurz für die, wo dich nicht kennen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Bezug zum Tennis? Klär uns da mal ein bisschen auf, Ronny.
Ja, ich bin wie gesagt, Ronny, ich bin 41 Jahre alt. Ich spiele Tennis seit 2010, bin professioneller Blogger und ich würde mich tatsächlich auch als Influencer bezeichnen, zumindest für den Amateursport, denn da komme ich ja auch her. Ich habe aktuell eine LK11, versuche allerdings, mich stets zu verbessern und auch deswegen habe ich meinen Blog irgendwann gegründet, weil ich die Leidenschaften für den Tennissport und für das Bloggen verbinden wollte.
Okay, das machst du hauptberuflich, hauptberuflicher Blogger für
Nein,
Tennis.
nebenberuflich.
Nebenberuflich. Wie
Ich habe
kriegst du
noch einen
das?
anderen Job.
Hast noch einen anderen Job? Okay.
Ja.
Wie kriegst du das dann alles unter den Hut? Also du hast noch einen Hauptberuf XY, dann hast du den Nebenberuf professioneller Blogger und dann spielst du noch LK11, kommt man ja auch nicht einfach so vorbei. Wie viele Stunden die Woche trainierst du?
Training habe ich so zwischen 6 und 10 Stunden
Okay.
und dann noch Punktspiele obendrauf am Wochenende. Also ich denke mal so 10 bis 14 Stunden verbringe ich in der Woche auf dem Tennisplatz.
Gut ausgelastet. Und da hast du noch
Ja.
Zeit für nebenbei, nicht nebenbei, doch nebenbei, als professioneller Blogger zu arbeiten im Tennis. Wie?
Ja, das organisiert man sich dann einigermaßen. Ich plane ja viel und schreibe vor und die Veröffentlichungen, die kommen dann halt später. Und ich schreibe jetzt auch nicht jeden Tag einen Blogbeitrag, sondern so regelmäßig, sage ich mal, einmal im Monat ein. Und wenn halt was anfällt, wenn ich einen Test gemacht habe oder irgendwas mir in den Kopf geschossen ist, wenn ich morgens aufgewacht bin.
So eine gute Idee über Nacht gekriegt hast, dann wird ein neuer Artikel geschrieben.
Genau.
Wie ist es da dazu gekommen, dass du dir in die Schiene Blog gehst? Weil heute sehr, wenn ich jetzt überlege, was sind so die aktivsten Dinge jetzt in meiner Welt, wo ich mir überlegen würde, ja, YouTube-Kanal, Instagram, TikTok sowieso, Podcast, aber warum gerade ein Blog? Wie ist es da dazu gekommen?
Am Anfang war es so, dass ich mich vor der Kamera und beim Reden jetzt nicht so. Ja, ich bin nicht so der Typ, der im Rampenlicht stehen möchte. Und deswegen hatte ich mit Blogs schon früher, ganz früher angefangen, in jugendlichen Zeiten. Und da fühlte ich mich immer am wohlsten, weil ich da eben mir genau überlegen konnte, was ich schreibe und da auch Zeit lassen konnte. Und das war bei YouTube und so nicht so. Und das Drumherum, also brauchst du ja dann auch Kamera und Ausrüstung und so. Das hast du beim Blog nicht. Da musst du ein bisschen Ahnung haben über IT, welche Software du benutzt und Updates und sowas. Manchmal musst du ja auch was reparieren, weil es nicht funktioniert oder so. Aber das war halt beim Blog einfach besser. Und da bin ich früher schon reingerutscht, weil ich in meinem Freundeskreis immer der Nerd war, sage ich mal, der die Homepage gebastelt hat, ne?
Was ist so deine, du hast jetzt gesagt, du bezeichnest dich als Tennis-Influencer. Ich sehe dich als Tennis-Botschafter. Gut, weil ich natürlich auch ein bisschen so deine Mission, ich verfolge dich ja auch schon ein bisschen länger, deine Mission so ein bisschen kenne. Treffen wir uns irgendwo in der Mitte, der Influencer-Tennis-Botschafter Ronny. Was ist so deine Philosophie, mit der du nach außen gehst, mit dem Blog, aber auch so als der Influencer, was ist so deine Philosophie für den Hobbysport? Mit was trittst du nach außen?
Also ich habe den Blog eigentlich gegründet, weil ich A, den Sport bekannter machen wollte, die Leidenschaft dafür, die man ja wahrscheinlich sieht oder lesen kann bei mir, die wollte ich halt nach außen tragen, den Leuten zeigen, hey, Tennis ist eigentlich eine coole Sportart. Und das ist eigentlich so mein Hauptziel immer gewesen. Also ich habe nie den Blog gemacht, um viele Follower zu bekommen oder Geld zu verdienen oder was auch immer man sich da vorstellen könnte, sondern es war immer wirklich die Leidenschaft zu dem Sport, weil ich auch am Anfang gedacht habe, so viele Tipps kriegst du von den Trainern auch nicht. Die spielen ja zwar den Ball aus dem Korb zu und sagen dir dann hier und das, aber so elementare Tipps gab es teilweise gar nicht, so wie Taktik zum Beispiel. Kein einziger von meinen Trainern hat mir wirklich so taktisch mich an die Hand genommen, ne? Also so von wegen, komm, lass uns mal eine Stunde hin, wir sprechen mal, was machst du, wenn dein Gegner dahin spielt und du da stehst. Das hat nie einer gemacht und ich wollte einfach so ein bisschen die Leute an die Hand nehmen und denen zeigen, dass man auch ohne die Tipps von diesen Leuten weiterkommt. Und da fehlt es einfach im Internet auch, finde ich. Also da gibt es nicht viele Accounts, die viel dazu berichten können.
Gut, wenn man jetzt auf Google Tennisblog eingeben würde, kommst wahrscheinlich du direkt oben an erster Stelle, nehme ich an.
Ganz
Dann
oben nicht, aber an 3 oder 4, glaube ich.
streichen wir aber auch mal die ganzen englischsprachigen Tennisblogs. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will nur einen reinen deutschsprachigen Tennisblog, wo auch vielleicht nicht nur von Werbung überschüttet ist, wo auch wirklich beim Content Fleisch an den Knochen gebracht wird, dann gibt es wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum eine Handvoll, würde ich behaupten, oder?
Ja, also ich würde sagen 2, 3 vielleicht, mehr nicht.
Na gut, das ist ja sehr überschaubar. Jetzt würde mich eins interessieren, weil das auch immer mal interessant da, die Sicht aus dem Spielertunnel rauszukriegen. Ich habe da auch meine Erfahrung aus über 20 Jahren, weil ich mich natürlich immer mit Spielern auch austausche. Aber da würde mich jetzt gerne mal deine Meinung interessieren als Spieler. Du hast ja gerade diesen Fall beschrieben, die Trainer, die immer nur den Ball schön aus dem Korb zuspielen, aber mal den Spieler wenig an die Hand nehmen und erklären, du, wenn der taktisch sich so und so verhält, mach doch du mal das und das. Was ist da deine Meinung als Spieler, aber halt auch so ein bisschen aus der Erfahrung raus mittlerweile? Woran liegt das? Was denkst du, wo liegt das Problem?
Ich würde sagen, die meisten Trainer sind einfach bequemlich, weil wenn man sowas schulen möchte oder muss, dann ist man natürlich auch in der Bredouille, sich ein bisschen Gedanken dazu zu machen im Vorfeld. Du musst gucken, auf welchem Level ist der Spieler und das macht natürlich dann deutlich mehr Arbeit und dafür sind die meisten meiner Meinung nach zu bequem. Es ist ja nicht schwer, ne? Also mal als kleines Beispiel. Ich habe mal einen Trainer gehabt, dem habe ich gesagt, ich hätte gern Einzelstunden. Zeig mir mal, wie Topspin geht. So von der Pike auf, weil ich habe das damals gar nicht gespielt und wollte das lernen. So, und dann haben wir da ein paar Bälle gespielt und er hat mir die mal schön und hat dann mal so Tipps gegeben, so ja, du musst mehr das und das machen. Aber glaubst du, der ist auf die Idee gekommen, mir zu sagen, ich muss den Schläger mit einer anderen Griffhaltung halten? Also ich meine, das ist doch das Elementarste. Und
Wäre dann, wenn natürlich ganz andere Technik vorher gespielt, das mal naheliegender Ansatzpunkt, ja. Aber diese Bequemlichkeit, was hast du das Gefühl, woraus entsteht die? Liegt es daran, dass wenn du hauptberuflicher Trainer bist, teilweise halt wirklich schlecht bezahlt wirst, dadurch bedingt sehr, sehr viele Stunden geben musst, du irgendwann ausgebrannt bist, du zu Arbeitszeiten unterwegs bist, wo andere Freizeit haben, dich das irgendwann ankotzt, anscheißt und du dadurch wie innerlich abschaltest, wie erlebst du das als Spieler? Woran machst du das? Was denkst du, wo liegt da der Hund begraben?
schwer zu sagen. Also ich finde, es kommt auch mal auf den Trainer an. Also ich habe schon viele verschiedene gehabt, wie gesagt, ältere, erfahrenere, habe auch schon jüngere Trainer gehabt. Bei den Jüngeren würde ich sagen, es ist fehlende Erfahrung. Die haben das einfach nicht so auf dem Schirm. Bei den Älteren könnte ich mir vorstellen, dass sie so in ihrem Alltagstrott gelandet sind und vielleicht nicht mehr so die große Leidenschaft für den Sport und für das Schulen des Sportes haben. Aber ich will da auch keinem zu nahe treten, sage ich mal.
Nein, es ist nur mal interessant, immer natürlich auch mal zu hören, Okay, wie sieht das ein Spieler? Und dann natürlich auch überlege, man fragt sich ja selber als Trainer auch immer, du hast das jetzt gerade gesagt, ja, es wird so zur Routine, es wird so zum Alltag. Und das ist auch immer so die Frage, wenn du als Trainer auf den Platz gehst, hey, wie kann ich jetzt heute wieder ein Arbeitsumfeld herstellen, um den Spieler bestmöglichst abzuholen, damit ein geiles Lernklima entstehen kann? Und das ist natürlich schon die Frage, wenn du in der Woche 30, 35 Stunden gibst, wo wir noch gnädig sind, manche machen weit über 40, ja, wie kannst du da die Spannung immer wieder aufbauen? Wie kannst du da das Level immer wieder hochhalten, damit halt so Zustände nicht entstehen? Weil ich finde es halt persönlich sehr, sehr schade, wenn so Leute kommen, und wer den Ronny mal auf Instagram ein bisschen verfolgt, der sieht ja, was da für eine Leidenschaft da ist im Tennissport. Ja, wenn dann ein Spieler, sage ich mal, sowas ertragen muss, was ein Trainer abliefert, ist für mich einfach ein No-Go. Das geht gar nicht.
Ja, es ist schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch was anderes ist, wenn man jetzt 10 Stunden die Woche gibt, sage ich mal, als wenn man eben, wie du sagtest, eben 40 geben muss. Weil man darf ja auch nicht vergessen, der Trainer hat ja auch viele Kosten und muss sich privat krankenversichern und für die Rente vorsorgen etc. Und wir werden ja alle nicht jünger. Dann kommt auch mal hier da ein Wehwehchen und dann kann man nicht trainieren. Regen. Ich glaube, da kann es schon mal passieren, dass man vielleicht so ein bisschen, ja, das Ziel vor Augen verliert, nenne ich es mal.
Ja, war noch so eine abschließende Frage von Spieler-Trainer-Sicht hin. Und dann switchen wir wieder rüber ins Bloggen rein und natürlich auch noch in andere Bereiche, wo der Ronny drin ist. Das ist wirklich ein Tennis-Tausendsasser gefühlt. Aber ja, er zeigt so ein bisschen auch, Freunde, der Tag hat 24 Stunden. Also ich würde jetzt behaupten, wenn ich dich nicht, ich kenne dich jetzt nicht aus dem FF, aber ich sage mal, ich habe ein gutes Bild vom Ronny. Der ist für mich definitiv ein sehr strukturierter Mensch, weil sonst kriegst du das nicht unter einen Hut alles. Der hat einen ganz klaren Plan, was wird wie wann gemacht. So, anders, da geht das nicht. Mich würde jetzt mal nur interessieren, was würdest du dir oder was sind so deine Anforderungskriterien? Tennistrainer 2.0, neues Level. Was stellst du heute für Anforderungen an die Trainerwelt da draußen? Als ehrgeiziger und ambitionierter Hobby-Tennisspieler, du hast gesagt, du stehst auf LK11, du willst auf jeden Fall einstellig kommen. Ja, was zeichnet heute einen guten Trainer für dich aus, um das Ziel erreichen zu können, wenn dich da einer unterstützt?
Ich finde aus meiner Erfahrung heraus, dass ein Trainer heute ganzheitlicher unterwegs sein muss. Es darf nicht nur noch um Technik gehen, sondern auch um viele andere Aspekte wie Taktik, hat man ja schon angesprochen, auch mentale Aspekte. Was mache ich, wenn im Match auf einmal meine Vorhand nicht mehr? Ich finde, da kann der Trainer viel Input geben. Klar, das ist kein klassisches Tennistraining, in Anführungsstrichen. Aber es sind so Punkte, womit sich ein Tennisspieler irgendwann mal beschäftigen muss, weil er mal an diesen Punkt kommt, wo dann einfach mal nichts funktioniert. Ich hatte auch mal eine Saison, da habe ich irgendwie 3 Monate lang, da konnte ich keine Vorhand spielen. Und das war einfach nur physisch, psychisch, Entschuldigung. Da gibt es so viele Studien und Trainingsmethoden und alles. Ich finde, die modernen Trainer, die könnten da deutlich mehr drauf eingehen. Und meiner Erfahrung nach ist das aber so, dass gerade im Amateursport solche Sachen müde weggelächelt werden, sage ich mal. Also wenn du dich mit sowas beschäftigst, dann kriegst du von deinen Mannschaftskollegen oder von den Vereinskollegen zu hören, der schon wieder mit seinem psychischen Scheiß da, das bringt doch alles nichts. Aber das stimmt nicht. Weil wenn man sich mental auf so ein Match vorbereitet und oder auf bestimmte Situationen im Match, dann kann man damit auf jeden Fall besser umgehen, wenn man einen Plan hat. Ansonsten, wenn ich dann planlos darum, dann verliere ich auf jeden Fall, dann kann ich auch vom Plan.
Ja.
Und ich finde, so ein moderner Trainer muss darauf eingehen.
Was
Das
denkst du, was müsste passieren? Du hast gesagt, die Trainingskollegen, die lächeln das so ein bisschen müde weg. Ja, was der wieder mit seinen Psychodingen. Was müsste in der Tennisbreite im Hobbybereich so ein bisschen passieren? Was für einen Anstoß braucht es, damit da ja vielleicht von Seiten von euch Hobbyspielern ein Umdenken passiert, dass halt Tennistraining weit mehr ist als immer nur Bälle aus dem Korb, bisschen 10-mal Vorhand Cross, Punkt ist offen, was auch immer. Du hast gesagt, Tennis ist ein ganzheitlicher Sport. Ja, schauen wir uns Technik, Taktik, Mental, ja, Ernährung an. Das hat ja letzten Endes alles Einfluss, Athletik, das hat alles Einfluss auf die Leistung auf dem Tennisplatz. Am Ende höre ich ja auch immer wieder, dass der Spieler einen gewissen Ehrgeiz hat. Er möchte besser werden, aber er ist nicht bereit, etwas dafür zu investieren. Er ist nicht bereit dafür, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Was vielleicht so abschließend aus deiner Sicht, was bräuchte es da für einen Input oder was bräuchte es da für ein Umdenken deiner Meinung nach? Was für eine Botschaft würdest du da nach außen transportieren jetzt?
Ich würde einfach mir wünschen, dass die Tennisspieler, gerade im Amateurbereich, ich sag mal so ab einem gewissen Level, da fangen die Leute ja sich sowieso an, damit zu beschäftigen. Aber im unteren Bereich, die müssten einfach viel offener für solche Sachen werden. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht auch sensibilisieren kann über einen Verein oder über die Verbände. Sowas wäre ja alles möglich. Oder vielleicht irgendwelche Events machen, wo man das Ding so ein bisschen, also es wird halt, wie gesagt, müde weggelächelt, weil die
Ja.
Leute sich damit nicht beschäftigen. Aber auf dem Platz ist es halt so, dass das ganz wichtige, elementare Dinge sind, mit denen man wirklich deutlich besseres Tennis spielen kann.
Ja, na, ist interessant, da mal deine Meinung zu hören. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen zu dem Block mal nochmal zurückkehren. Was nimmst du da für Gegenwind? Kriegst du da Gegenwind? Was für wird es von den Leuten dankend angenommen? Was nimmst du da in der Kommunikation mit den Leuten feedbackmäßig war? Wie ist der Blog da aufgestellt?
Also ich habe eigentlich die letzten 3, 4 Jahre, wo ich das mache, noch keine große Kritik oder negativen Sachen gehört. Die meisten, die mir schreiben, sagen, ey, das ist echt cool, was du da machst. Also ich habe ja auch ein Newsletter zum Blog und Insta mache ich ja, ne, ein bisschen Facebook, wobei das jetzt eigentlich nicht so hauptsächlich, das ist nur so nebenbei. Aber ist eigentlich durchweg positiv. Das ist noch nie einer dabei gewesen hat, ah, du bist so ein Vollidiot oder sowas.
Ja gut, wenn
Okay.
es die da mal gibt, das ist das Gleiche, wie wenn du unter einem Facebook-Beitrag einen negativen Kommentar kriegst. Entweder gibst du ihm eine zurück oder du tust ihn wegschmeißen. Um Gottes, das gehört ja auch dazu. Aber es ist natürlich mal interessant zu hören, hey, wird das angenommen von den Leuten? Was für Themen sprichst du dann dort an? Gehst du da wirklich ganz breit raus und guckst wirklich, hey, was könnte jetzt für die interessant sein? Oder kommt da auch von den Leuten Input, hey Ronny, mach doch mal zum Thema Beispiel, ja, was für ein Anfängerschläger wäre denn gut geeignet? In welche Richtung ist da der Block aufgebaut?
Also grundsätzlich versuche ich so breit wie möglich mich aufzustellen. Hauptsächlich schreibe ich halt Dinge, wo ich halt selber auch schon Erfahrungen mitgesammelt habe, wo ich was zu beitragen kann. Hier und da versuche ich auch mal, mich in neue Themen einzulesen und zu schreiben, das auch. Von der Community kommen nicht so viele Einsendungen, wo sie sagen, hey, mach mal das und das und das. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon relativ viel gepostet habe. Also ich glaube, ich habe im Moment irgendwie so 200 Artikel online und es gibt ja jeden Monat ein neuer. Also da ist schon viel drauf und habe ja auch einen Seitenratgeber und über Tennisschläger habe ich auch viel geschrieben, sodass die Leute sich eigentlich umfassend damit beschäftigen können im Blog. Ja, mein Ziel ist halt wirklich zu zeigen, was man im Sport alles so erleben kann, wo man sich verbessern kann. Auch so Material zum Beispiel. Also das glauben viele nicht, aber es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt einen Wilsonschläger habe oder einen Yonex und ob ich meine Bespannung auf mein Spiel angepasst habe. Das spielt man deutlich besser. Und das sind schon bis zu 10, 20% an Spielstärke. Und solche Sachen möchte ich da halt einfach vermitteln.
Ja, jetzt hast du gerade den Begriff Seitenratgeber gebracht. Was hast du da gebastelt? Was ist das?
Ja, ich habe irgendwann angefangen, Seiten zu testen für mich selber, weil ich mal in 2022 Probleme im Handgelenk hatte. Und ich habe dann halt den Schläger in Frage gestellt und dann später auch die Kombination mit der Saite. Und ich habe dann halt verschiedene Testschläger mir geholt und habe 10, 20 Saiten versucht und habe dann im Nachhinein, dadurch, dass die Vereinskollegen das mitbekommen haben, haben die mich angesprochen: Hey Ronny, du hast doch viele Saiten gespielt und hast du mal einen Tipp und so? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, warum schreibt man nicht was für die Leute, dass die sich informieren können? Da hatte ich halt mal im Internet gesucht. Im deutschsprachigen Raum gab es gar nichts. Also damals war noch das Saitenforum eine Anlaufstelle. Das hat dann aber irgendwann ist dann down gegangen wegen einem Hackerangriff, glaube ich. Und da habe ich gedacht, ja, warum machst du nicht einfach so einen Ratgeber? Und da habe ich dann quasi angefangen, verschiedene Seiten intensiver zu testen und dann halt auch einen eigenen Artikel darüber zu schreiben, wie sich die auf meinem Schläger angefühlt hat, welche Nachteile die hatte, welche Vorteile und so weiter. Und da habe ich jetzt mittlerweile 60 Bewertungen online gestellt und es ist auch so, dass die Community, also der Leser, kann dann auch eine Bewertung einreichen, um das Ganze noch objektiver, neutraler zu gestalten.
Okay, cool. Aber wenn man sich das anschaut, wenn ich jetzt gerade überlege, mir kommt jetzt gerade so spontan, weil ich es Montag noch machen musste, von Winterreifen auf Sommerreifen umsatteln. Wenn ich jetzt einen neuen, ich brauche nächstes Jahr oder nächsten Winter brauche ich definitiv neue Winterreifen. Da werden wir nicht mehr viel hier in der Schweiz rumkurven können mit denen. Die sind jetzt unten. Dann habe ich auch gefragt den Garagisten, du, was für einen Reifen empfiehlst du mir? Er wird sich jetzt drum kümmern. Ich habe ihm das abgegeben, habe ich keine Zeit dazu. Aber es gibt ja auch ganze Foren, wo du Autoreifen Tests dir reinziehen kannst, wo du blöd gesagt dir Headset-Tests anschauen kannst. Ich brauche jetzt noch für einen Ultralauf nächste Woche brauche noch eine neue Stirnlampe. Jetzt bin ich da schon im Forum am Schauen, welche Stirnlampe ist da empfohlen. Also wenn du da in andere Branchen, andere Sportarten reingehst, es gibt ja für alles wird überall getestet, aber wenn da im Tennis wo reingehst, da gibt es eigentlich fast gar nichts bis relativ wenig. Du hast das Saitenforum genannt. Da mag ich mich auch noch erinnern. Da war, boah, wie alt war ich da? Um die 20, 22. Da war das wirklich gang und gäbe. Da waren sogar auf diesem Saitenforum, mag ich mich erinnern, glaube ich, sogar Bespannungsmuster von den Schlägern hinterlegt.
Die Zeiten kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, dass wenn man es selber bespannt hat, da hast du wirklich gesehen, okay, da wäre die Querseite, da ist der Knoten und so weiter und so fort. Das hast du ja alles runterladen können, weil es hat viele am Anfang gegeben, wenn sie frisch bespannt haben, die haben ihre Seite rausgeschnitten und haben nicht mehr gecheckt, wo müssen sie den Knoten setzen und so weiter. Und dann haben halt wir Erfahrenen, du lachst jetzt, ja, haben halt wir Erfahrenen Bespanner gesagt, du geh mal auf Seitenforum, gib deinen Schläger ein, dann siehst du ein exaktes Seitenbild, wo, wie, was ist. Das hat wirklich funktioniert. Aber die gibt's heute ja, die gibt's nicht mehr, die sind ja weggegangen. Und da sage ich, du, ja, wenn da natürlich ein Markt da ist, ist ja immer interessant, auch weil jeder Trainer tendiert ja auch ein Stück weit dahin, seine eigenen Schlägermarken zu vertreiben, die er spielt, wo er mit unter Vertrag ist vielleicht, kriegt er noch ein bisschen Provision. Die Seiten, wo er gut kennt, aber du hast das ja angesprochen, ja, welcher Schläger, welche Seite passt für dich? So, und wenn ich jetzt sag, ja, du musst den Wilson XY spielen mit der Seite XY, das mag ja für den einen gut sein, für mich mag das passen, für den Ronny mag das nicht passen. Und da aber heute eine Möglichkeit haben, sich in dem Seitenforum zumindest mal zu orientieren, hey, welche Seite empfiehlt denn da so die breite Community? Ja, was für Vorteile, was für Nachteile hat sie vielleicht auch? Was bringt sie für Power mit und so weiter? Ist das eine super Möglichkeit, wo die Spieler heute wunderbar nutzen sollten, meiner Meinung nach, weil du eine viel objektivere Meinung kriegst?
Definitiv, wo du gerade objektive Meinung sagst. Also ich habe schon mal ein Erlebnis der anderen Art gehabt. Da war ich in einem Tennisshop, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Und
Alles gut.
vor mir der Kunde hat eine Beratung gesucht und er hat gesagt, ja, ich habe den und den Schläger. Was empfiehlt ihr mir denn? Ich bin Anfänger und welche Saiten könnte ich denn benutzen? Und dann haben die ihm eine Alu-Power empfohlen und er wollte aber was Armschonendes haben. Und dann habe ich, also hat keiner gesehen, aber ich habe mit den Augen gerollt. Ich habe gedacht, ihr könnt doch keinem Anfänger eine Alu-Power als Armschon verkaufen. Und so läuft das aber in vielen Geschäften. Ich habe immer das Gefühl, die beraten dann so, dass sie das meiste Geld verdienen.
Gut, es gibt natürlich, also es gibt mehrere Blickwinkel darauf. Der eine Blickwinkel ist, meiner Meinung nach, die Person hat einfach in dem Sport überhaupt gar keine Ahnung und führt einfach eine verkäuferische Tätigkeit durch, in der Hoffnung, es merkt keiner. So, der Kunde kauft, der Kunde geht ja mit dem Wissen hin, er hat eigentlich clevere Fragen gestellt. Anfänger, armschonende Seite, das hört man ja schon von wenigen. Ja, also wir haben auch mal Fälle gehabt und gesagt, du, was für eine Seite würdest du mir denn empfehlen? So, dann müsste ich ja erstmal fragen, okay, was möchtest du denn? Was spielst du denn? Wenn das nicht genannt wird, wird es schon mal schwierig. Kann ich dir irgendeine Seite geben? Dann kommt natürlich der andere Punkt und das ist so. Ich kann natürlich schon das eine Produkt bevorzugt verkaufen, weil ich da eine geilere Marge dahinter habe. So, und wenn es am Ende geht es halt um nackte Umsatzzahlen, auch im Verkauf, dann wird natürlich probiert, das Produkt mit der besten Marge, mit dem besten Gewinn für den Verkäufer zu verkaufen. Dass das natürlich für den Spieler suboptimal ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber das interessiert hintenrum erstmal gar keinen. Das ist einfach mal Fakt.
Leider.
Ja, aber da finde ich es cool, wenn dann sowas kommt und kann man jetzt schon, auch wenn wir noch nicht am Ende der Podcast-Folge sind, definitiv schon mal wirklich euch ans Herz legen. Schaut mal bei dem Seiten Ratgeber vorbei, gebt vielleicht auch mal eure ein oder andere Bewertung mal noch mit ab. Das hilft dem Ronny da auch weiter zu wachsen. Und ich bin mir auch sicher, für jeden von euch ist im Blog vom Ronny auch was dabei und da gerne auch mal, ja, er hat gesagt, er kriegt wenig Input. Jetzt fordere ich einfach mal auf, haut ihm mal ein paar Fragen rein, dass er mal zu noch geileren Themen noch mehr Input bringt. Und er macht das wirklich cool und sagt, ja, wäre doch cool, wenn da mal die ein oder andere Frage von euch kommt. Vielleicht schieße ich ihm auch mal was rüber. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, was wir da noch machen können. Aber
Immer her damit.
ja, haut das rüber. Er hat noch Zeit. Er ist noch nicht so ausgelastet. Er hat noch Zeit, Leute. Wir müssen ja sehen, er ist in der Sommersaison. Also der Winter hat ein bisschen mehr Ruhe wahrscheinlich.
Oh.
Was
Lass
bist du
das
vom
mal im Raum
Spieler?
stehen.
Was bist du vom Spielertyp? 50-50 oder machst du im Sommer auch wesentlich mehr wie im Winter?
Nee, im Sommer natürlich mehr.
Ja.
Aber trotzdem ist das Niveau oder die Spielzeit im Winter trotzdem hoch.
Ja. Ja.
Drei Abos und Punktspiele, ist schon ganz gut, glaube ich.
Das ist schon für deinen Hobbyspieler ganz anständiges Verhältnis, definitiv, ja, definitiv. Jetzt hast du ja noch ein anderes großes Steckenpferd, groß, ja, vor allen Dingen vom Volumen, vom Umfang her. Da hast du ja nicht nur deinen Blog, nicht nur deinen Seitenratgeber. Ihr müsstet den jetzt gerade gesehen haben, er hat schon geschmunzelt. Es gibt ja noch das E-Book von dir, wo du mal angefangen hast zu schreiben. Wann hast du das gemacht? Die ersten Seiten?
2023 habe ich angefangen.
Dann ist noch gar nicht so alt. Ich habe nur gedacht, das ist schon ein paar Tage älter. Ich habe es gar nicht mal richtig im Kopf.
Nee.
Wie bist du auf die verrückte Idee gekommen, jetzt neben deinem Blog, neben deinem Tennisspiel ein E-Book zu schreiben? Und worum geht es in dem E-Book? Was war da dein Gedanke dahinter? Klär uns da mal auf.
Also, ich habe mir irgendwann überlegt, so ja, was kannst du denn noch machen, um den Besuchern was Gutes zu tun und viele Informationen zu liefern. Und da bin ich einen Morgen aufgewacht und habe gedacht, so, oh ja, ein E-Book wäre geil. Und ich hatte das früher schon mal in einem anderen Projekt gemacht und da wurde das auch sehr gut angenommen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, kannst ja mal gucken, daraus entwickelt. Und begonnen hat das im Prinzip eher so als Erfahrungsbericht, wie ich als Tennisspieler zum Tennis gekommen bin und die ersten Jahre, wie ich dann trainiert habe und zu Turnieren gefahren bin und so. Das wollte ich da alles so ein bisschen reinpacken und da bin ich dann irgendwie auf 120 Seiten, glaube ich, gekommen. Und mit der Zeit habe ich dann immer mal so ein bisschen angefasst und das Ganze erweitert und dann sind halt so taktische Elemente mit reingekommen. Und mit Auflage 6 hatte ich dann, glaube ich, 250 Seiten. Und dann habe ich gedacht, so ja, der Name passt nicht mehr, weil früher hieß das E-Book tatsächlich, ich glaube, ich werde kein Tennisprofi mehr. Und ich habe das dann umbenannt in die Tennisbibel des Amateursports. Nenne es auch teilweise mittlerweile die Taktikbibel, weil es wirklich eigentlich nur um die Taktik geht und wie man sich verbessern kann. Mentale Sachen sind auch drin, hat man ja vorhin schon angesprochen. Trainingstipps habe ich drin, Trainingsübungen, ein bisschen was auch zu technischen Sachen wie Griffhaltung. Ja, und seit Auflage 12 bist du ja auch mit drin mit Expertentipps.
Ja, da haben wir auch noch mal ein bisschen nachliefern müssen. Wo stehen wir momentan? Ich glaube, wir sind bei, am Ende sind wir jetzt, glaube ich, bei 750 Seiten, gell?
Ein bisschen mehr, also sind fast 800 geworden. Ich glaube, 778 waren es. Also es ist viel Input, auch viele Bilder, um die ganzen Sachen zu verdeutlichen. Lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen.
Also ich habe das ja selber, bevor ich mitgeholfen habe, dann Inputs noch reinzuliefern. Ich habe es wirklich von A bis Z durchgelesen, obwohl der Ronny ja gemeint hat, ja, du kannst durchaus den ersten Teil weglassen, aber ich wollte einfach für mich mal auch dieses gesamte Bild sehen und sage, hab dann irgendwann, so glaube ich, weiß man den Wortlaut genau, es ist wirklich wahnsinnig, was du da gemacht hast. Das ist ein unglaublich umfangreiches, auch gerade so die Geschichte von dir als Tennisspieler, wie das an den Turnieren lief, was du für Hürden hattest. Und ich denke, da wird sich der oder kann sich der ein oder andere Tennisspieler sehr gut drin finden, drin wiedererkennen und finde das wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt, wo du da gemacht hast.
Tatsächlich ist es auch so, also ich habe ja jetzt schon ein paar E-Books verkauft und einige von den Lesern haben tatsächlich gesagt, dass sie den ersten Teil auch sehr geil fanden, um diese Erfahrungswerte und wie man zum Tennis gekommen ist und wie man sich verbessern will und so, und wie das dann läuft auf dem Turnier und so, das fanden die richtig gut, haben die gesagt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war für mich eigentlich eher so gewachsen. Ich habe es dann drin gelassen. Weil es mich als Person so ein bisschen auch beschreibt, ne, damit die Leute wissen,
Ja.
mit wem haben wir es da eigentlich zu tun.
Das ist dann wieder so dieses, deshalb nenne ich ihn den Tennisbotschafter, den Ronny. Er nennt sich immer noch den Influencer. Es wird wahrscheinlich auch nach der Folge so bleiben. Aber dieses E-Book, das transportiert, glaube ich, recht gut diese Botschaft, diese Leidenschaft, die du vom Tennis in den Breitensport raus vermitteln möchtest. Das transportiert eben gerade so dieser erste Teil dieses E-Books. Das transportiert es richtig geil nach außen. Das ist für mich so das, warum du da ein Tennisbotschafter bist. So, Blick in die Sterne beim E-Book. Jetzt 778 Seiten irgendwo, 750 irgendwo dazwischen liegen wir. Wie geht's da weiter? Was ist da noch geplant? Kommt da noch was? Greifen wir die 1000 noch an oder was hast du da so in der Pipeline für die Leute?
Ich glaube eher nicht, dass ich die 1000 noch angreifen werde. Sicher wird es mal in Zukunft nochmal ein Update geben, um noch ein paar Sachen mit einzufügen. Aber wenn, dann sind das eher marginale Sachen. Also es wird kein umfangreiches, weil im Moment ist schon sehr viel Input drin. Viele Themen gibt es dann ja auch schon gar nicht mehr, die man dann noch anschneiden könnte.
Ja, gut, ist dann halt auch immer der Punkt, will man es noch künstlich strecken, ist die Geschichte irgendwann durcherzählt, dann,
Ja, man will ja auch nicht alles doppelt reinschreiben, ne? Also das macht ja auch keinen Sinn.
nein, und da ist aber auch wieder ein Punkt, wo ich sage, ich habe dann auch geschaut, bevor ich dann meine Bereiche geschrieben habe für dich, hey, und deshalb war ja wichtig, dass du alles lesen musst. Hey, was hat er wie wo denn schon erzählt? Und ich habe wirklich nirgendswo und wenn dann nur ganz leichte Überschneidungen zu gewissen Themen schon gefunden. Und ansonsten wirklich, hey, das ist von A bis Z, du kannst das durchlesen und du denkst, hey, geil, 800 Seiten weggeknallt, aber irgendwie, da war nichts Doppeltes drin. Oder ja, das hat er doch vorher schon mal ausführlich erzählt. Ja, warum erzählt er dann das jetzt nochmal? Warum ersetzt er nicht das Neue durch das Alte? Und das ist wirklich, das ist richtig, richtig cool geworden, das muss man schon sagen.
Und
Das
es ist
ist,
günstig.
ja gut, also ich
Es gibt
sage
ähnliche
immer,
Produkte im englischsprachigen Raum, die wollen da das Zehnfache für haben.
also ich kann da gern meine Meinung zum Thema Bücher mal sagen, weil ich halt auch extrem viel Bücher selber auch lese, teilweise ja auch aus Weiterbildungspflicht, die ich mir gegenüber ja habe. Der Preis eines Buches und E-Book ist ja noch schlimmer. Also ich habe ja die Wahl, wenn ich jetzt bei uns auf Ex Libris oder Aurel Füsli oder Amazon, wo auch immer gehe, wenn ich schon vergleiche den Preis des physischen Buches zum E-Book, dann ist das E-Book im Schnitt noch mal 10 Franken günstiger. Aber ich mag es auch mal, Jetzt dein E-Book zum Beispiel, das habe ich hier auf dem Smartphone gelesen. Das ist brutal. Also da bist du fix und fertig, wenn du das auf dem kleinen Display gelesen hast.
Ja
So.
gut, naja, die Taktik ist ja, also vielleicht für den Zuhörer gesprochen, das E-Book ist einfach nur ein PDF-Dokument,
Genau.
das man auf allen gängigen Geräten sich anschauen kann. Aber das ist auch genau der Plan. Ich wollte halt auch nicht künstlich die Provision für irgendwelche Shops hochhalten. Deswegen habe ich mir einen Anbieter gesucht, wo ich ein PDF hochladen kann.
Ja.
Und früher hatte ich es mal tatsächlich auch noch als EPUB-Version hochgeladen über Tolino. Aber das hat sich irgendwie nicht rentiert, weil ich auch schnell an die Grenzen der maximalen Dateigröße gestoßen war. Weil da kann man nämlich nur 20 MB machen. Und da hatte
Ah,
ich den
natürlich.
Support angeschrieben und habe gesagt, ja, ich bin schon bei 40, wie soll ich denn das machen? Und dann haben die mich halt an externe Firmen verwiesen. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf.
Ja.
Da machst du halt kein EPUB mehr, sondern machst du noch PDF.
Ja. Na, der Vorteil ist natürlich vom PDF, wenn ich es auf dem Smartphone oder auf dem Tablet habe, ich kann es ja überall anschauen.
Genau.
So, es nimmt mir keinen Platz weg. Was ich nur noch sagen will, ist ja, wir haben ja relativ viel mit digitalen Medien, auch ich heute im Beruf, zu tun. Und für mich ist halt am Abend auch mal interessant, mal spannend, mal digitale Medien weglegen, mal das physische Buch in die Hand nehmen, auf der Lounge sitzen und dann mal Blatt Papier zu lesen. Und ich sage, das Wissen, wo da aber reingegeben wird, wo jetzt ein Autor, sei es jetzt der Ronny mit dem E-Book, sei es jetzt der Autor, der über, was weiß ich was, wie skaliert man ein Unternehmen XY mit Social Media, das steckt ja in keinem Verhältnis vom Arbeitsaufwand, vom finanziellen Input, wo die Person da reingibt, was am Ende hintenrum rausgeht. Also ein Buch heutzutage hier bei uns in der Schweiz sei jetzt mal irgendwo zwischen 20 und 40 Franken angesiedelt. So, dann habe ich ein Buch mit 200 bis 400 Seiten. So, das, was da aber an Qualität drin steht, wenn du ein gutes Buch hast, ja, der Arbeitsaufwand steht doch in keinem Verhältnis. Das muss man ja auch mal sagen. Und das sage ich immer, das fehlt mir halt so ein bisschen. Und da kämpfe ich so ein bisschen für euch, die sowas machen, wo ich auch immer sage, hey, ein bisschen mehr Wertschätzung mal dem Ronny gegenüber, seinem E-Book gegenüber, weil ihr habt keine Ahnung, was da Arbeitszeit, was da Fleiß drin steckt und so weiter. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen mehr Wertschätzung rüberkommt.
Kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, ich habe alles in allem bestimmt Monate an Arbeitszeit. Also wirklich Monate, also jeden Tag, also die ganzen Stunden ausgerechnet. Das ist schon viel gewesen.
Ja.
Und wie viele Wochenenden ich dann irgendwie 4, 5 Stunden morgens mich hingesetzt habe und das geschrieben habe.
Ja, man macht es ja gern, das ist ja alles gut,
Klar.
aber ich sage schon alleine, wenn man dann so ein Bewertungsportal hat und man sagt, komm, hey, ich nehme mir 5 Minuten Zeit, ich mache mal 5 Sterne, sehr, sehr geiles E-Book und schreibe mal Lesezeit 2 Minuten, einen kleinen Text dazu, 3, 4 Zeilen und gebt da dem Autor mal ein Dankeschön rüber. Hey, Autor X, super cooles E-Book, fand die Inputs mega klasse. Hey, hat mich gefreut, das lesen zu dürfen. Vielen Dank und mach weiter so. Das ist so das, wo mir heute euch ein bisschen in der Branche ein bisschen fehlt, wo nicht da ist.
Das stimmt leider, ja.
Und ja, das erlebst du aber auch auf dem Tennisplatz, dass halt nach dem Training, hey, super Übung, hat mir jetzt super was zu dem Thema gebracht. Hey, danke, dass du mir da heute den Input gegeben hast. Kommt nicht, ist meistens nicht da. Erwarte ich aber auch nicht. Aber warum kommt das nicht mehr? Es wird heute einfach alles viel zu, ja, für, es ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich. Und da fehlt ein bisschen die Kommunikation. Und ich denke, ja, das macht halt aber auch wieder den extra Motivationsschub für alle Beteiligten auch nochmal aus.
Das stimmt.
Ja.
Ja, also ich hab das tatsächlich auf dem Tennisplatz auch immer so gemacht, wenn mir eine Übung richtig gut gefallen hat, dann habe ich meinem Trainer das hinterher auch immer gesagt. Weil ich denke, dass der mit dem Feedback ja auch was anfangen kann. Für die anderen Schüler, nicht nur für
Ja,
mich.
also ich frage mich ja eigentlich immer, oder ich mache das auch heute noch, auch wenn ich deutlich weniger mittlerweile am Platz aktiv bin. Ich frage mich auch heute noch nach jeder Stunde, was ist gut gelaufen aus Trainersicht? Was hast du gut gemacht? Was kannst du verbessern? Was musst du verbessern? So, nach jeder Einheit. So, und das ganz transparent, egal mit wem ich da auf dem Platz war, ob das eine Frau 45 R3 oder 41 junger Herr LK11 ist. Okay, was hast du gut gemacht? Was kannst du verbessern? Was musst du verbessern? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und so hältst du halt aber auch immer, sag ich mal, das Feuer am Leben. Frag dann aber auch die Leute, du, hast mir mal Input, beobachte mal wirklich, was kann man besser machen, was hast du für Inputs? Aber ich glaube, wenn das machst, damit beugst du ja auch ein bisschen dem Ausgebranntsein auch ein bisschen vor. Und du willst dich ja auch und du musst dich ja auch immer wieder weiterentwickeln, weil Tennistrainer hast wie Sand am Meer und wie hebst dich von der Masse ab, indem du Qualität lieferst, ganz einfach.
Ja, aber da sind wir halt auch wieder bei der vorhin genannten Bequemlichkeit. Das macht halt nicht jeder, ne? Wenn das jeder machen würde, dann sehen die Trainingssessions vielleicht auch ein bisschen anders aus.
Was mich so zum Abschluss, wir biegen langsam so auf die Zielgerade von der Podcast-Folge ein. Du hast viele Projekte, die du in der Vergangenheit schon hochgezogen hast. Wenn du nichts sagen möchtest, weil du sagst, nee, nee, ganz geheimes Projekt darf ich nicht sagen, bin ich da auf Geheimhaltungspflicht angewiesen. Kommt noch mal was Neues, kommt noch was weiteres oder sagst, nein, mein Blog, mein Seitenratgeber, mein E-Book oder hast noch so einen geheimen Plan in der Pipeline, wo du in Zukunft noch für die Hobbyspieler rauslassen möchtest? Gibt's da was oder was ist da Stand bei dir für die Zukunft geplant?
Also in Bezug auf den Blog, also Sandplatztennis heißt er ja, will ich eigentlich so weitermachen wie aktuell. Ich bin halt auch so vom Typ her, wenn mich irgendwas bewegt und das für den Leser interessant sein könnte, dann schreibe ich da einfach drüber. Ich bin mir auch nicht zu so schade, irgendwelche Themen aufzugreifen, die jetzt vielleicht ein anderer nicht publizieren würde. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen was über Abnehmen geschrieben. Weil ich lange Zeit selber auch ein paar Kilos runter haben wollte. Nicht, weil ich dick wäre, sondern einfach auch, weil ich auf dem Platz eine andere Fitness an den Tag legen wollte. Da habe ich mich halt auch intensiv mit Ernährung und einem Quatsch beschäftigt und habe da halt meine Erfahrungen niedergeschrieben. Und von daher kann ich im Moment nichts ausschließen, aber es ist nicht so, dass ich gezielt sagen würde, ich habe jetzt in 2 Jahren noch das und das geplant, das nicht. Ich lasse das auch so ein bisschen auf mich zukommen, weil ich es nicht zu starr haben will. Weiß nicht, vielleicht können wir vorstellen, dass das mit dem Instagram-Account vielleicht auch noch eine andere Wendung nimmt, dass ich vielleicht mal ein paar Spiele mit irgendwem mache und dann davon Videos drehe oder so. Das weiß ich noch nicht.
Ja, okay. Haben wir noch? Ich habe am Ende noch zwei kurze Fragen, wo er nicht weiß, worum es geht. Deutet einem meistens, wenn überhaupt, nur eine Kleinigkeit an. Aber hast du so zum Abschluss von deiner Seite noch ein Thema oder noch irgendeinen Input, wo du noch mal in die Tenniswelt raustransportieren möchtest, wo wir es noch nicht angesprochen haben? Oder haben wir alles durchgesprochen?
Ich würde dem Zuhörer nochmal gerne auf den Weg geben, lasst euch niemals sagen, was ihr könnt oder nicht könnt.
Ja,
Denn
das ist clever.
es gibt echt Leute, die denken, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gegessen und sagen einmal, aus dir wird nichts, aber wenn man was will, dann schafft man das auch.
Ja, es ist zumindest der Weg geebnet, es mal einzuschlagen. Und ich sage immer, ja, wer behauptet das bitte und auf welcher Grundlage, dass du das nicht erreichen kannst? Oder wer behauptet das, dass du diese Gegnerin am Wochenende, die scheinbar besser klassiert ist wie du, nicht besiegen kannst? Wer sagt sowas? Und warum sagt er das? Auf welcher Grundlage? Weil da wird so viel Mist erzählt teilweise, da wird so viel, ja, sage ich das Wort frei Schnauze raus, da wird so viel Scheiße erzählt, wo ich sage, da setzt du den Spielern im Vorfeld so viel Negativität ins Hirn rein, die können auf dem Platz gar nicht mehr performen. Und da darf wirklich mehr Unterstützung passieren, ja.
Definitiv. Und was auch hilft, nicht zu wissen, was für ein LK der Gegner hat, da spielt man viel besser.
Ja, das habe ich ja. Ich sage das den Leuten immer wieder. Ich habe das auch in den Coachings irgendwann immer wieder drin. Ich habe das gerade heute Morgen mit einer Spielerin wieder gehabt, wo ich sage, hey, hört auf, über dieses Ranking im Vorfeld zu schauen. Weil es sagt nichts aus. Ja, es sagt nichts aus. Klar, wenn du jetzt gegen Jannik Sinner, ATP Nummer 1, dann ist klar, dann weißt du, worum es geht. Okay, aber wir reden hier von Breitensport. Und wenn jetzt da LK 9 steht, ja, was heißt das? Geh doch einfach mal auf den Platz, sag Hallo, ich bin der Timo, wer bist du? Ja, ich bin der Ronny. Alles klar, Ronny, hey, geiles Match heute. So, und ich behaupte mal und habe das auch schon als Test mal mit einigen probiert, auch gemacht, das kann ich selber auch mal machen. Die LK vorher nicht schauen und im Nachgang des Matches die LK mal aufschreiben. Und dann geh mal gucken, was er wirklich klassiert ist. Hey, da sind schon die wildesten Dinge rausgekommen. Sowohl, was? Der ist eine LK 7,4? Never. Doch, steht da. Hey, hätte ich nie gedacht. Oder, hä? Der ist so schlecht klassiert. Hey, was? Der müsste viel besser sein. Und das ist halt das. Wie gehst du aber mit der Einstellung auf den Platz, weißt? Und
Naja,
das.
das ist aber auch so krass oft, weil man kann das einfach nicht einschätzen, weil es kommt ja auch drauf an, ne? Manch einer, der spielt ganz viel und der verbessert sich trotzdem dadurch, hat eine hohe LK, obwohl er vielleicht technisch nicht der Beste ist. Und dann gibt es aber auch welche, die spielen nie Turniere und nichts, die gehen nur zu den Medienspielen und die schießen da alles weg und haben dann LK 17 oder sowas.
Ja, also das ist extrem schwer, aber ich sage immer den Leuten, hört auf euch auf dieses Klassierungsdenken so massiv einzuschießen, weil es hilft euch nicht, es schadet euch, es schadet euch. Ja? Bist du bereit für die zwei abschließenden Fragen?
Ja, dann immer mal los. Mal gucken.
Also, habt ihr ja gehört, der Ronny ist 41, er ist Markenbotschafter für den Tennissport und ich finde es auch immer ganz wichtig, gerade auch jüngeren Spielern im Alterssegment zwischen 12 bis 16 Jahren, die drüber, die wissen eh schon alles, denen musst du nichts mehr erklären, aber den Jüngeren mal so eine Kernmessage von erfahreneren Tennisspielern mitgeben, erfahrener in Bezug von, der spielt schon über 20 Jahre Tennis. Es geht nicht drum, ums Level. Was würdest du jetzt eine Kernmessage einem jungen Boy, Girl, wo 12, 13, 14 Jahre ist, scheinbar gerne Tennis spielt, in Bezug auf die weitere Tenniskarriere. Was für eine zentrale Message würdest du dem Junior mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde dem sagen, dass nichts im Leben umsonst ist. Und wenn man sich auf dem Tennisplatz verbessern möchte, dann muss man da auch was für tun. Wenn man nur einmal in der Woche zum Training geht, dann kommt man nicht voran. Wenn man allerdings der Erste ist, der zum Training kommt und der Letzte ist, der noch da ist, in Form von, was weiß ich, Aufschlag, mit dem Ball einmal trainieren oder sowas, man kann ja viel machen, dann kommt man auf jeden Fall voran.
Kann ich voll unterschreiben, lass mal definitiv so stehen. Jetzt gehen wir nach Hannover. Hannover, Stadteinfahrt, Stadtausfahrt. Haben wir jeweils so große Litfaßsäulen vorne dran. Und du jetzt auch wieder so als Markenbotschafter für die Tenniswelt da draußen. Für die Leute, wo fragen, ja, ich habe mit Tennis noch nichts so am Hut. Soll ich das wirklich anfangen oder gehe ich lieber Padel spielen? Ja. Oder ja, ich höre auf mit Tennis, das holt mich doch nicht so ab, den Sport. Du hast nur drei Begriffe zur Verfügung. Was würde auf diesen Litfaßsäulen digital oder physisch aufgeklebt? Was für Slogans für den Tennissport würdest du da drauf heften? Warum ist Tennis so ein geiler Sport?
Spaß, soziales Engagement und Herausforderung würde ich da drauf schreiben.
Das ist wie aus der Pistole geschossen. Sehr, sehr geil. Gut, Ronny, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du in der Podcast-Folge mit dabei warst. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich da mal an einem Arbeitstag eine Stunde oder wie lange auch immer mal kurz frei nimmt und sagt, hey, komm, habe ich Bock drauf, bin ich mit dabei. Also vielen lieben Dank, dass du
Gerne.
da,
Hat sehr viel Spaß gemacht.
ja, freut mich, sehr geil. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen da auch andere Personen, sei es Tennisunternehmen, sei es Tennis-Influencer, bleiben wir jetzt bei dir, die Möglichkeit geben, mal so diese Leidenschaft für den Tennissport nach außen zu tragen. Und ja, wirklich vielen lieben Dank. Und ja, wenn du noch was an die Community raushauen willst, dann deine Worte, Bühne wäre nochmal bei dir.
Schaut im Blog rein. Da gibt's viel Input.
Gut, wir machen es so, dass wir unten in den Shownotes dann auch den Blog, den Seitenratgeber, das gibt der Ronny mir noch alles durch, was ich da verlinken muss. Auch den Link zum E-Book, das werdet ihr dort alles finden. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, abonniert euch diesen Newsletter, da werdet ihr nicht bemüllt. täglich mit irgendeinem Schrott. Da kriegt er wirklich Fleisch an den Knochen. Auch das E-Book lohnt sich wirklich, sich zu holen. Da investiert ihr keine Scheiße. Da investiert er wirklich in die Leidenschaft vom Tennisspieler Ronny. Und in dem Sinn freue ich mich, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics. Tschüss zusammen.